Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigttext lese ich aus dem Brief des Apostels Paulus an die Kolosser, Kapitel 4, die Verse 2 bis 4. Ich lade Sie ein, zur Lesung noch einmal aufzustehen. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Herr, segne du dein Wort an uns allen. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Das Thema für den heutigen Gottesdienst, ich habe es schon erwähnt, Türöffner besonderer Art. Wir hatten vor ein paar Monaten uns alle ausgesperrt. Niemand von unserer Familie hatte einen Schlüssel mitgenommen. Es gab nicht einen, der außerhalb des Hauses war, dann wird's schwierig. Sie mögen das vielleicht kennen. Alle Runden ums Haus herum kamen nur zu dem einen Ergebnis, dass auch nicht ein Fenster wenigstens auf Kipp stand. Wie kostbar so ein Schlüssel für eine Tür doch werden kann. Und Türen und Schlösser sind heutzutage so gut, dass da nur dieser eine passt. Aus der Nachbarschaft kann da niemand helfen mit einem anderen Schlüssel. Wir mussten schließlich und endlich eine Fensterscheibe mit einem Stein zertrümmern, um ins Haus zu kommen. Diese Notlösung war die günstigere. Das war nämlich an einem Sonntag. Schlüsseldienste gibt's ja auch. Aber das kam deutlich günstiger. Schlüssel sind also kostbare Türöffner. Und wenn Sie den Gottesdienst verlassen und wieder nach Hause gehen, dann werden Sie vielleicht mit der Schlüssel in der Hand die Tür aufmachen oder klingeln. Aber die meisten von uns werden einen Schlüssel haben. Schlüssel, kostbare Türöffner, das können Sie mir glauben, wir haben es so erfahren. Im übertragenen Sinn kann es auch solche Türöffner besonderer Art geben. Wenn es plötzlich Lösungen für ein Problem gibt, mit denen man nicht gerechnet hat. Oder wenn es klemmt und eine bekannte Person kann eingreifen und für eine Lösung sorgen. Der Apostel Paulus wusste aus seiner Missionsarbeit, dass Gott Türen auftun muss, damit Menschen das Evangelium von Jesus Christus verstehen. Türen des Herzens eben. Ich erinnere nur an die erste Christin Europas, nämlich die Lydia in Philippi. Was wird doch von ihr gesagt? In der Apostelgeschichte lesen wir Folgendes. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Daraufhin ist sie Christin geworden und hat Paulus und Silas als Gäste in ihr Haus aufgenommen. In der gleichen Stadt und zur gleichen Zeit kam es später zu einem Erdbeben, als Paulus und Silas dort im Gefängnis gelandet waren, weil sie das Evangelium öffentlich verkündigt hatten und eine besessene Frau von ihrem Wahrsagegeist befreit hatten. Da wurden tatsächlich Gefängnistüren durch das Erdbeben aufgestoßen. Und? Gott schloss die Herzenstür vom Gefängniswärter auf. Er wurde auch Christ mit seinem ganzen Hause, so wird uns berichtet. In unserem Predigttext schreibt der Apostel Paulus der Gemeinde in Kolossä, Christen, die er nie gesehen hatte, aber die er kannte durch seinen Mitarbeiter Epaphras, der aus dieser Gemeinde stammte. Er hatte ihnen viel von diesen Christen erzählt. Und er sagte ihnen, dass sie beten sollten, damit Gott Türen öffnen würde für sein Wort. Herzenstüren. Bete zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können. Das führt uns zu einem ersten Hauptgedanken in dieser Predigt. Erstens, Gebet macht uns demütig als bedürftige Menschen. Im positiven Sinne, demütig als bedürftige Menschen. Wer betet, weiß, dass er nicht alles kann. Er kommt an seine Grenzen und ist nicht in der Lage, aus eigener Kraft seine Probleme zu lösen. Die eigenen Mittel reichen nicht aus. Hier muss eine andere Kraft her, um zur Lösung zu kommen. Es muss auch eine andere Kraft her, damit Gottes Wort verstanden wird, damit das Herz aufgeht. Und das kann nur Gott. Diese Kraft muss größer sein als unser eigenes Vermögen. Martin Luther dichtete in seinem Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Mit unserer Macht ist nichts getan. Er wusste um seine kleine Kraft, aber er wusste auch um seinen großen Gott. Sie treibt ihn ins Gebet. Diese Erkenntnis zerbricht nicht den Betroffenen, nein, er wendet sich zu Gott und es treibt ihn ins Gebet. Gebet macht den Beter demütig als bedürftigen Menschen. Das wird heutzutage nur sehr schlecht zugegeben, dass wir bedürftige Menschen sind. Und dennoch kommt es tagtäglich vor. Wer krank ist, bedarf eines Arztes. Ganz normal. Und da sind wir schnell dabei, dann, wenn wir krank geworden sind, zum Arzt zu gehen. Wenn wir Hunger haben, entweder kochen wir selber oder wir lassen kochen und kaufen das, was schon halb oder dreiviertel vorbereitet ist, was man nur noch aufwärmen muss. Und wir haben es in Anspruch genommen, dass andere für uns schon etwas getan haben. Wir sind bedürftige Menschen, die nicht alles können, aus welchen Gründen auch immer. Das mag zwar keiner zugeben bei uns, aber es ist die Realität. Ich erinnere mich an meine Arbeit damals bei der Bank. Der Vorstandssekretär sagte mir einmal, es war mein Chef, Herr Wiegel, wenn Sie einmal in eine Situation kommen, wo Sie von einer Sache keine Ahnung haben, dann tun Sie nur so, als wüssten Sie Bescheid und als hätten Sie alles im Griff und reden so, als wären Sie im Bilde. Na, und dann kommen Sie schon irgendwie aus dieser Situation heraus. Was für eine Täuschung. Ich sollte also nicht nur dem anderen etwas vortäuschen, sondern mir selber auch. Wir geben nicht gerne zu, dass wir bedürftige Menschen sind. In unserer Gesellschaft muss man Alleskönner sein oder fast alles. Aber vor Gott können wir ehrlich sein. Er kennt uns doch durch und durch und er sieht uns besser als jeder andere und er wartet nur darauf, dass wir uns ihm zuwenden, auch im Gebet. Gebet macht uns demütig als bedürftige Leute, die etwas brauchen im positiven Sinn. Gott wartet auf uns, dass wir kommen. Das muss man wissen, besonders in dieser unserer Leistungsgesellschaft, wo eigenes Unvermögen und Schwäche nicht gerne zugegeben wird. Warum eigentlich nicht? Weil wir meinen oder weil es uns so einsuggeriert wird, das nage und kratze an unserem Image. Wir müssen immer glänzen, so wird uns einsuggeriert. Gott sieht uns, wie wir sind. Und er wartet auf uns, dass wir uns ihm zuwenden, dass wir zu ihm beten. Gebet macht uns demütig zu bedürftigen Menschen. König David hat das Beten praktiziert und aus dieser Praxis hat er eine tiefe Erfahrung gewonnen und ein großes Gottvertrauen. Erfahrung mit Gott. Er hat es so ausgedrückt im Psalm 13, Vers 6. Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, jetzt kommst, dass du so gerne hilfst. Das ist seine Erfahrung. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst, Gott. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Gebet macht uns zu demütig, zu bedürftigen Menschen im positiven Sinn. Kommen wir noch zu einem weiteren Gedanken. Zweitens, Gebet erhebt Gott, ehrt Gott, erhöht Gott als den, der immer helfen kann. Das wusste auch Asaf, ein anderer Psalmdichter, nämlich von Psalm 50, Vers 15, vielen bekannt. Dort heißt es, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Bischof Pin Hukamazina, Leiter unserer Partnerkirche in Burundi, wo wir viele Jahre Missionare gewesen waren, und ich, wir beide saßen im Flugzeug von Kenya Airways. Wir wollten nach Malawi fliegen, um uns dort eine theologische Ausbildungsstätte anzugucken, weil in Burundi auch eine Bibelschule aufgebaut werden sollte. Wir flogen also los von Nairobi, waren in der Maschine und steuerten die Landebahn, die Startbahn an. Plötzlich rappelte und wackelte das Flugzeug so kräftig, dass der Bischof zu mir sagte, Pastor Wiegel, priez s'il vous plaît. Pastor Wiegel, beten Sie bitte. Also es war ein richtiges Rucken, dass man dachte, was ist hier los mit den Rädern des Flugzeugs? Das habe ich gerne getan, war mir selbst doch ziemlich mulmig und ja, ungewohnt zumute, besonders wenn man auf so eine Startbahn fährt. Gebet erhebt Gott, ehrt Gott, erhöht Gott als den, der immer helfen kann. Das wussten wir. Und darum baten wir Gott in einem Gebet, dass er uns helfen möge und dass er uns schützen möge und wir gut ankämen. Das Flugzeug fuhr von der Startbahn herunter, machte eine kleine Kurve, es gab ein paar Erklärungen. Dann hat es noch einmal kräftig sich geschüttelt, als wären die Bremsen blockiert gewesen. Dann rollte es wieder auf die Startbahn zu und setzte zum Starten an. Alles ging gut. Wir atmeten durch, tief durch und auch die Landung in Malawi hat dann gut geklappt. Gott hatte geholfen. In Psalm 91 finden wir diesen Vers. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. So, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ein starkes Wort. Darauf kann man beten. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Wir können sicher sein, Gott hört unser Gebet. Und wer betet, ehrt Gott als den, der einen Ausweg hat und helfen kann. Ist das auch Ihre Erfahrung? Das lässt sich ausprobieren. Wir sind dazu eingeladen. Warum nicht einmal beten und Gott Großes zutrauen? Paul Gerhardt dichtete in seinem Lied »Gib dich zufrieden und sei stille« in der Strophe 9. »Sprich nicht, ich sehe keine Mittel, wo ich such, ist nichts zum Besten. Denn das ist Gottes Ehrentitel, helfen, wenn die Not am größten. Wenn ich und du ihn nicht mehr spüren, tritt er herzu, uns wohl zu führen. Gib dich zufrieden.« So ist er, unser guter Gott, bis heute. Noch ein dritter und letzter Gedanke aus diesem Abschnitt, etwas allgemein gefasst. Gebet ist das Atemholen der Seele. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung, schrieb der Apostel den Kolossern. Er schrieb ihnen diesen bedeutsamen Satz, weil er darum wusste, wir werden so leicht träge im Gebet. Wir neigen dazu, erst alles andere und alles eigene auszuprobieren. Und als letztes fällt uns dann ein, ach ja, wir könnten ja noch beten. Dabei ist Beten das Atemholen der Seele. So wichtig ist das. Atem holen müssen Sie und ich ständig, immer wieder. Fast jeden Augenblick. Und beten tut so gut. Es tut unserem Herzen gut. Wir können ganz ruhig werden, innerlich ruhig und auch äußerlich. Als mein ältester Bruder noch klein war, da hatte er einen Asthmaanfall in der Nacht. Meine Eltern hatten noch kein Auto und es war richtig kritisch. Und er schlief bei meinem Großvater im Zimmer. Und ich habe gehört, dass mein Großvater zu ihm gesagt haben sollte, jetzt werd mal ganz still, jetzt wollen wir erst mal beten. Und damit ist der Kleine ruhig geworden. Gebet ist das Atemholen der Seele. Und wir werden auch innerlich und äußerlich ruhig damit. Wir brauchen es so nötig, zum Leben. Unser Leben wird leichter, wenn wir beten und uns dem anvertrauen, der uns besser kennt als jeder andere, der uns trotz unserer Fehler liebt und der versprochen hat, bei uns zu sein, alle Tage bis an der Weltende. Gebet verändert. Es verändert mich selbst und es verändert die Situation, weil Gott die Fäden in der Hand hat. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Auch der Dank an Gott hat seinen Platz im Gebet. Und er bewahrt uns vor Überheblichkeit. Wer Gott danken kann, der weiß im Grunde genommen, dass er selbst eben nicht alles kann und nicht alles weiß. Aber er ehrt Gott, der allwissend ist und Alleskönner. Das ist gut so. Und er ist uns nahe in seinem Sohn Jesus Christus, wie er versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich habe am Ausgang auf diesem großen Pult einen Informationsbrief von Lena Schubert ausgelegt. Lena Schubert ist in Burundi tätig als Bufdi, ne? Was ist das denn jetzt? Bundesfreiwilligendienst oder FSJlerin, freies soziales Jahr macht sie im Ausland. Und sie hat einen Brief geschrieben. Er sieht so toll aus mit den vielen Bildern. Wir haben einen farbigen Ausdruck dahingelegt und Sie dürfen sich die Kopie nehmen, wenn Sie möchten. Ich habe einige gemacht, die in Schwarz-Weiß da ausliegt. Und am Ende ihres Briefes schreibt sie auch von einigen Gebetsanliegen, die wir in der Fürbitte mitbeten können und sie begleiten können, dort in ihren letzten Wochen in Burundi. Nehmen Sie sich einfach mit und beten Sie für Lena, die dort in Burundi ihre Arbeit tut, im Wesentlichen an Missionarskindern. Sie unterstützt die Familien, unterrichtet Deutsch und beschäftigt sich mit den Kindern, hilft auch in der Jugendgruppe mit, in der Partnerkirche und so weiter. Gebet macht uns demütig als bedürftige Menschen. Gebet erhebt Gott, ehrt Gott, erhöht Gott als den, der immer helfen kann. Und Gebet ist das Atemholen der Seele. Ich lade Sie ein, vielleicht ganz neu, es zu praktizieren. Und ich kann Ihnen nur sagen, Gott steht zu seinem Wort und er ist ein Helfer in allen Lagen. Amen.